Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün.
Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verquatscht. Es geht mal wieder um ein Thema, das mir besonders wichtig ist und das ich auch immer wieder hier im Podcast thematisiere, nämlich faire Mode. Die zu erkennen ist nämlich gar nicht so einfach, vor allem weil gerade große Labels sich einfach gerne mal selber ein Siegel ausstellen und sagen, Mensch, hast du gut gemacht, weil sie einfach zeigen wollen, dass sie vermeintlich fair sind und ökologisch produzieren, was aber überhaupt nicht unabhängig kontrolliert wird, weil sie sich das Siegel eben einfach selber ausstellen. Anders ist das bei Siegeln wie dem Ökotex Made in Green Standard. Hier kümmern sich viele unabhängige Institute gemeinsam darum zu überprüfen, ob die Bedingungen denn wirklich eingehalten werden und auch wirklich das drinne steckt, was draufsteht. Eine dieser Prüfstellen ist das Hohenstein-Institut. Michael Möller ist der Bereichsleiter für Zertifizierungen und Audits bei eben diesem. Und er ist auch mein Gast in dieser Folge von Verquatscht. Und er erklärt, wie die Kriterien für so ein Siegel einerseits entwickelt werden und wie eben andererseits deren Einhaltung kontrolliert wird. Ein extrem wichtiges Thema und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Herr Möller.
Hallo, guten Morgen, Marisa.
Ja, als VerbraucherIn ist man heute ja irgendwie mit sehr, sehr vielen Siegeln konfrontiert oder man findet zumindest, wenn man irgendwie auf so ein Preisschild guckt oder so ein Infoschild, was an einem Kleidungsstück ist, häufiger mal, irgendwelche Siegel. Manche geben sich die Unternehmen selber, denken sich die selber aus, weil die irgendwie schön und toll aussehen und irgendwie werbewirksam sind. Zweitere Gruppe wären dann die, die sozusagen unabhängig zertifiziert werden, die eben kontrolliert werden, und sie gehören ja sozusagen mit dem Hohenstein-Institut zur zweiten Gruppe, denn sie zertifizieren als unabhängige Stelle Textilien und vergeben unter anderem dieses Ökotex Made in Green Siegel, was sicherlich auch viele der ZuhörerInnen kennen. Bevor wir tiefer in die Materie gehen, wäre es vielleicht ganz schön, wenn Sie einmal ganz kurz erklären, was sagt dieses Siegel denn zum Beispiel aus?
Vielen Dank für die Einleitung. Also generell ist es so, als Verbraucher muss man sich ja die Frage stellen, wenn man einkaufen geht, ist es gar nicht so einfach, ein nachhaltiges Textil zu kaufen. Wie schaffe ich das? Wie kann ich in den Laden gehen und sagen, ich möchte ein nachhaltiges Produkt, ein nachhaltiges Textil kaufen? Und die Antwort ist, wie gesagt, gar nicht so einfach. Und die Lösung dafür ist in gewisser Weise oder eine Antwortmöglichkeit bietet dieses Made in Green bei Ökotex Label. Zuerst schafft es einmal ein gewisses Maß der Transparenz, weil dadurch die Lieferkette nachverfolgbar wird. Man kann mit einem Klick die Lieferkette nachvollziehen und sehen, wo die Textilien produziert wurden. Das ist der große Gedanke der Transparenz. Und zusätzlich die Anforderungen, die dahinter stehen, ist, dass das Textil aus umweltverträglichen Betrieben kommt, unter sozial gerechten Arbeitsbedingungen produziert wurde und auch, dass es schadstoffgeprüft ist. Also auch die Konsumentensicherheit steht hier weiterhin im Vordergrund. Das sind so die drei, neben der Transparenz, die drei wesentlichen Kernaspekte des Made in Green Labels.
Und was ist der Unterschied, um es nochmal so zusammenzufassen, zu dem Ökotex Standard 100? Weil das sind so zwei Siegel, die ja häufig auch logischerweise irgendwie direkt nebeneinander irgendwie genannt werden. Wo liegen da denn jetzt die Unterschiede?
Genau. Der Ökotex Standard 100 ist so das weltweit weit verbreitetste Textillabel, was es gibt. Und Fokus ist davon, da geht es nicht um die Arbeitsbedingungen, um den Umweltschutz, sondern um den Konsumentenschutz, humantoxikologische Wirkung der Textilien auf den Konsumenten. Das heißt, Sie als Endverbraucher können dieses Textil, was Standard 100 zertifiziert ist, bedenkenlos tragen, ohne dass es Auswirkungen auf Sie selbst hat. Das ist das Ziel des Standard 100, der mittlerweile ja weltweit etabliert ist und so auch der erste Textilstandard war, den es eigentlich mit einer weltweiten Ausbreitung in gewisser Weise. Und das Made in Green geht da jetzt nochmal drüber hinaus. Der Standard 100 ist integraler Bestandteil. Das heißt, bei jedem Made in Green wird das automatisch mitgetestet. Also es liegt der Standard 100 immer vor, dass man auch der Konsument sich sicher sein kann, dass es keine negativen Auswirkungen auf ihn selbst hat. Aber zusätzlich ist es bei Made in Green so, dass auch die Lieferkette und die Produktionsbedingungen, heißt die sozialen Arbeitsbedingungen und auch der Umwelteinfluss in den Betrieben intensivst kontrolliert wird und wir sozusagen mit unseren Auditoren vor Ort die Betriebsstätten der Lieferkette jeweils komplett auf den Kopf stellen.
Ich finde das, was Sie gerade gesagt haben, hier mit den Auditoren sozusagen vor Ort, sehr interessant. Ich würde darauf gerne später nochmal kommen. Vorher würde mich aber interessieren, wie ist das denn? Es ist ja schon interessant, irgendwann wurde halt dann mal festgelegt, okay, dieser Schadstoffgehalt, der ist irgendwie tragbar in einem Kleidungsstück oder diese Arbeitsbedingungen sind in Ordnung. Wie sieht dieser Prozess aus von, man findet da irgendwie ein Maß, wo man sagt, das zertifizieren wir, weil das ist jetzt sozusagen besser. Also wie kommt man dazu, sich da zum Beispiel auf einen Schadstoffgehalt irgendwie zu einigen? Weil ich stelle mir das extrem kompliziert vor, auch zu sagen irgendwie, wenn es jetzt so um soziale Kriterien geht, die sind ja noch ein bisschen mehr, schwieriger messbar, sag ich mal, als jetzt irgendwie ein Schadstoffgehalt, wo man ganz klar sagen kann, da ist jetzt bei einem Kleidungsstück, keine Ahnung, so und so viel Milligramm drin, was weiß ich. Wie kommt man da zu dem Punkt, dass man sagt, okay, und jetzt haben wir hier ein Kriterium gefunden, das wir so anwenden können und das ist gut so?
Mhm. Die Ökotex-Gemeinschaft besteht aus mittlerweile 18 textilen Forschungsinstituten, die weltweit eigentlich verteilt sind, schwerpunktmäßig in Europa. Aber das heißt, es ist ein Zusammenschluss von vielen, vielen Experten, die sich regelmäßig treffen und das in Gremien, also auf sehr, sehr wissenschaftlicher Basis, diskutieren und Grenzwerte auch festgelegt werden. Generell ist es so, dass das ganze Themenfeld, also ich bin selbst auch Chemiker und es ist sehr chemielastig, also es geht viel um Analytik. Man kann, um es mal salopp zu sagen, alles überall nachweisen. Ja, also wenn Sie die richtigen Gerätschaften haben, dann können Sie alles überall nachweisen, was Sie wollen. Und die Grundfrage ist jetzt immer, ab wann hat es eigentlich eine schädliche Wirkung auf den Menschen in gewisser Weise? Und das sind diese toxikologischen Gutachten, Bewertungen, die da als Maßstab gelegt werden, dass man sagen kann, das ist die Grundlage, weswegen dann auch Grenzwerte in Textilien festgelegt werden. Und man sagt, man kann das, also die eine Restriktion ist immer, wie tief kann ich denn überhaupt messen? Es gibt Dinge, die sollten überhaupt nicht vorkommen. Aber da muss man schon gucken. Also wir haben mit Sicherheit in der Ökotex in unseren Laboren, die wir überall haben, so den höchsten Laborstandard, den man sich weltweit vorstellen kann. Aber auch da guckt man immer, wie tief kann man denn überhaupt von der Analytik her messen? Und auf der anderen Seite stellt sich immer die Frage, ab wann ist es denn überhaupt schädlich für die menschliche Gesundheit? Und das ist dann so ein Zusammenspiel, was, wie gesagt, von vielen wissenschaftlichen Experten bewertet wird. Und so werden dann auch Grenzwerte festgelegt. Generell kann man sagen, dass die Ökotex-Gemeinschaft da schon weltweit auch eine gewisse Institution darstellt. Also auch die Gesetzgebung orientiert sich teilweise an den Dingen, die wir vorgeben. Andersrum ist es natürlich so, dass durch den Ökotex-Standard die gesetzlichen Dinge automatisch eingehalten werden.
Und wie ist das? Wie überprüft man, ab wann das schädlich für einen Menschen ist? Also da werden ja keine, klingt das blöd, aber keine Menschenexperimente wahrscheinlich gemacht. Wie stellt man sowas fest?
Also in der Tat, da gibt es dann extra toxikologische Gutachten für. Was wir ja vorhin mit Ökotex machen, ist die Analytik, dass wir das testen. Aber für solche Dinge werden toxikologische Gutachten im Endeffekt beauftragt und durchgeführt.
Und wie sieht das bei den sozialen Kriterien aus, die man ja eben nicht sozusagen im Labor messen kann?
Genau, anders ist es natürlich, also das war jetzt rein auf die Schadstoffprüfung am Produkt bezogen, dass man sagt, das Produkt ist schadstofffrei und kann bedenkenlos getragen werden. Anders ist das natürlich, wenn man an die Produktionsbedingungen sich anguckt. Und da zählen auch sowohl die Umweltbedingungen, also ist eine Kläranlage vorhanden, wie sind die Air-Emissionen, ja? Wie ist die Müllverarbeitung und solche Geschenke, als auch die sozialen Komponenten, also wie sind die Arbeitsbedingungen. Und das sind Dinge, die wir auch intensivst in den Produktionsstandorten kontrollieren. Da gibt es auch einen eigenen Standard für, wo die Regeln genau festgeschrieben sind. Wichtig ist natürlich, dass die weltweit anwendbar sind, also auch in den asiatischen Ländern, wo vor allem die Produktion stattfindet. Also das heißt, da gehen wir mit unseren Leuten vor Ort, haben unseren Standard und kontrollieren, verifizieren das, dass diese Dinge auch eingehalten werden.
Und wie wird festgelegt, was überhaupt wünschenswert ist? Also irgendjemand muss ja irgendwann mal sagen, okay, das ist sozusagen das, was wir als soziales Kriterium festlegen. Also was weiß ich, diese Wochenarbeitsstundenzeit, also dass eben, oder dass die Überstunden auf eine bestimmte Art und Weise vergütet werden, oder wann ist das ja jüngste Eintrittsalter sozusagen, das wir zulassen bei Mitarbeitenden?
Genau. Also das ist mit Sicherheit nicht so, dass wir da das Rad neu erfunden haben, sondern es gibt ja Dinge, wo man da aufbauen muss, und da muss man ja auch ehrlich sein, es ist ja wichtiger, nicht höher, schneller, weiter die Kriterien festzulegen, sondern dass man eine gemeinsame Grundlage hat. Also Grundlage für alles sind immer die ILO-Kernarbeitsnormen und die UN-Charta for Human Rights. Das ist so ein bisschen die Baseline, die man hat. Also wenn es um Überstunden geht, 48 plus 12 oder, ich meine, dass Kinderarbeit nicht erlaubt ist. Ne? Also solche Dinge, das ist, wir sehen das häufig in Deutschland als Selbstverständlichkeit, aber es gibt schon in Europa Länder, wo das gewisserweise Schwierigkeiten gibt. Ne? Und dann auch, also wie man Kinderarbeit definiert, ob ab 14, ab 16 Jahren, also da gibt es schon einheitliche Definitionen, dass man sagen kann, ja, so ist es festgelegt, das steht dann auch jeweils in unserem Standard drin, was da genau die Anforderungen sind. Also das kann man schon ganz gut machen und haben wir sehr hoch standardisiert, sodass es da eigentlich wenig Spielraum für Interpretationen gibt.
Was sind denn zum Beispiel soziale Kriterien, die eingehalten werden müssen, damit das Made in Green-Siegel vergeben wird?
Also das sind genau die angesprochenen Dinge gerade, ganz klassisch wäre, Kinderarbeit ist natürlich verboten, es dürfen nicht exzessiv Überstunden betrieben werden, es sind schon Dinge für Bezahlung, kein Sexual Harassment, dass man sich zu Gewerkschaften gruppieren darf und solche Dinge. Also die Palette kann man jetzt ewig weiterzählen. Wie gesagt, Grundlage sind immer die ILO-Kernarbeitsnormen, die das auch nochmal verfassen. Aber das sind so diese grundlegenden Anforderungen. Und wir gehen halt mit unserem Made in Green da auch in gewisser Weise drüber raus, dass man sagt, ja, es müssen auch die drumherum, also die Sicherheit am Arbeitsplatz muss gewährleistet sein. Der Chemikalieneinsatz muss entsprechend kontrolliert und Good Housekeeping nennt man das, Bestand werden, weil das auch zum Schutz der Arbeitnehmer in gewisser Weise beiträgt. Ja, Living Wages, also ist immer ein großes Thema, wo man sagt, darum geht es viel. Ne? Also es gibt die Fälle, dass man in Bangladesch die Arbeiter bewusst Überstunden machen wollen, um irgendwie ihren Tagesbedarf zu decken, und das darf natürlich auch nicht der Fall sein.
Sie haben ja jetzt eben schon so im Verlauf des Gesprächs ein bisschen anklingen lassen, wie so dieser Zertifizierungsprozess sozusagen abläuft. Können Sie das vielleicht noch einmal zusammenfassen? Also wenn ich jetzt eine Textilfirma bin und ich produziere eben Textilien und möchte sagen, ich würde die gerne zertifizieren lassen mit dem Made in Green Siegel, was muss ich sozusagen machen oder was machen Sie mit mir, bis ich dieses Siegel auf meine Kleidung oder auf meine anderen Textilien packen darf?
Genau. Also im Endeffekt sind es zwei Komponenten. Das eine ist, dass wir das fertige Produkt einmal komplett von oben nach unten auf Schadstoffe prüfen, um diese Schadstofffreiheit zu verifizieren. Und genau, das heißt, ein T-Shirt, wie auch immer, also das sind mehr Produkte, als man denkt, dass da Komponenten dran sind, wie Reißverschlüsse, wie Knöpfe, wie Nähfaden. Jedes einzelne davon wird auf Schadstofffreiheit geprüft. Das sind bis zu 300 verschiedene chemische Parameter, die da durchgeprüft werden, dass man sich da auch sicher sein kann. Das ist die eine große Komponente. Und die andere ist, wie gesagt, dass wir uns auch die jeweiligen Produktionsstätten intensiv anschauen mit unserem Standard, dass wir sagen, hier wird nachhaltig im Sinne von umweltverträglich und sozialverträglich produziert. Und da hängt das natürlich immer vom jeweiligen textilen Produkt ab. Ein T-Shirt hat vielleicht drei, sage ich jetzt mal, wesentliche Produktionsbetriebe, die da mitwirken. Wenn es hier um eine Skijacke geht, dann sind wir schon bei 10, 20, 30 Betrieben, die da auditiert werden müssen. Und die Audits, natürlich führen wir die auch in Europa durch oder in Deutschland, hat auch immer noch einen gewissen Anteil in Textilproduktion, aber eher Spezialtextilien. Das meiste von unserer normalen Bekleidung findet aber natürlich in den Südostasien statt in der Produktion. Das heißt, wir haben Auditorenteams vor Ort, wir haben sogar in Bangladesch, Indien, China haben wir sogar jeweils Laborstandorte, aber auch Auditoren. Wichtig ist, dass wir immer nur mit unseren eigenen Leuten zusammenarbeiten, weil auch das Thema Korruption in diesen Ländern natürlich eine gigantische Rolle spielt. Und das heißt, deswegen haben wir da quasi nicht den externen Dienstleister, mit dem wir arbeiten, sondern unsere eigenen Leute, weil wir denen auch vertrauen können. Aber auch natürlich die Audits begleiten und solche Geschichten machen. Und genau, und dann vor Ort werden diese die Dinge in den Produktionsstandorten nochmal überprüft. Es ist aber so, dass ein jeweiliger Stand, ein Produktionsbetrieb, muss erstmal umfangreich ein Assessment ausfüllen. Das heißt, er lässt erstmal die Hosen runter, was in seinem Betrieb überhaupt passiert, wie viele Mitarbeiter er hat, was er für Abwassergrenzwerte hat, wie sein Abwasservolumen sind und solche Dinge. Und das gibt er uns quasi vor Ort, vorab in dem Online-Assessment, gibt er uns diese Informationen, das wird ausgiebig verifiziert. Und dann können wir an der Stelle schon sagen, es macht überhaupt Sinn, das hier weiterzumachen oder vielleicht erfüllt ihr die Anforderungen gar nicht unbedingt. Ein schlechtes Beispiel, aber es kann sein, dass überhaupt keine Kläranlage vorliegt. Ja, das wäre eine Situation, wo wir sagen, naja, in dem Fall wird es in keinem Fall eine positive Zertifizierung geben. So dass man an der Stelle schon das Audit abbrechen kann, ohne dass man überhaupt hier vor Ort war und dann der Betrieb aber die Hilfestellung bekommt, was ihm fehlt und wie er sich verbessern kann. In gewisser Weise, ja.
Jetzt gibt es einen kleinen Einschub, denn ich würde euch gerne, wenn ihr schon einmal hier seid, einen anderen echt coolen Podcast zum Thema Umwelt vorstellen. Und das ist der Überleben-Podcast vom WWF. Und ich habe jetzt Niklas hier, den Host des Podcasts. Er wird sein Baby ein bisschen selber vorstellen. Hi Niklas.
Hallo, na?
Niklas, was geht denn bei euch im Überleben-Podcast so, wenn du es mal in so einer Art Elevator-Pitch zusammen oder vorstellen müsstest?
Also wir haben ja beim WWF wahnsinnig viele Experten für Umwelt und Klimaschutz und alle möglichen Themenbereiche. Und das Coole dabei ist, dass ich in der Moderatorposition mich selber in den ganzen Themen gar nicht so gut auskenne und dadurch so ein bisschen die Experten auf das Wesentliche runterbrechen muss. Und dadurch können wir wahnsinnig viele Themen abdecken, da wir zu wahnsinnig vielen Themenbereichen wirklich Leute haben, die sich sehr gut auskennen. Und ich glaube, das macht unseren Podcast so ein bisschen aus, dass wir wichtige Themen sehr einfach runterbrechen können.
Vielleicht kannst du, damit man es sich so ein bisschen besser vorstellen kann, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was ist denn so deine persönliche Lieblingsfolge bisher gewesen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die allererste Folge, die heißt Social Distancing im Regenwald, das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsfolgen, weil da sprechen wir mit Ilka Herbinger. Das ist eine Kollegin von uns, die hat viele Jahre in Afrika tatsächlich im Dschungel gelebt und mit Menschenaffen geforscht. Also sie hat mit Schimpansen zusammengelebt, mit Gorillas. Vielleicht kennen einige von euch da draußen Jane Goodall, die ja auch quasi ein sehr prominentes Beispiel davon hat. Und wir hatten eine sehr, sehr schöne Folge zur Serie Tiger King, auch mit einer Tiger-Expertin mit einer internen, wie wirklicher Tigerschutz geht. Und jetzt gerade zuletzt hatten wir eine schöne Folge, die hieß Leidenschaft Wattenmeer. Da ging es darum, dass wir mit zwei Kollegen, einmal Dr. Hans-Ulrich Rösner, dem Leiter des Wattenmeerbüros, und einmal mit Dominik Eulberg gesprochen haben. Und die beiden haben wirklich einen sehr, sehr schönen Case für Naturschutz und warum es wichtig ist, diesen Planeten zu beschützen und da hinterher zu sein. Wirklich einen sehr, sehr schönen Case gemacht. Also das sind so die drei Folgen, die ich jedem neuen Hörer und neuer Hörerin ans Herz legen würde.
Also doch irgendwie ein buntes Potpourri an Themen, die ihr auch ansprecht mit eurem Podcast. Wenn jetzt jemand sagt, okay, cool, das klingt total interessant, wo muss er denn hin, um euren Podcast zu hören? Wo findet man den?
Also ganz einfach auf Spotify, das ist der Überleben-Podcast, das ist einfach Überleben, ich glaube, das Wort kann jeder schreiben, und ansonsten kann man einfach mal WWF Deutschland suchen, da findet man das Ganze auch, das Cover ist so eine gelbe Blume und das WWF-Logo. Ihr findet uns aber auch natürlich auf allen möglichen anderen Plattformen, ihr findet uns auf Spotify, ihr findet uns auf iTunes, ihr findet uns auch auf wwf.de/podcast, und falls ihr Anregungen und Ideen habt, erreicht ihr uns auch unter podcast@wwf.de.
Das heißt, die Leute können bei euch auch mitgestalten, was die Themen betrifft, wenn sie da Lust drauf haben. Das heißt, ihr wisst, wo ihr nach dieser Folge hinspringt. Niklas, vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Das wollte ich gerade fragen, ob es dann sozusagen ein Programm gibt, mit dem man dann den Betrieben auch bei der Umstellung hilft. Weil es ist natürlich das eine zu sagen, nö, ihr seid halt noch nicht so weit, Punkt. Und das andere halt zu sagen, okay, aber wir wollen euch zu dem Punkt verhelfen, dass ihr sozusagen das Siegel tragen könnt.
Ja, genau, ja, definitiv. Also dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, den wir jetzt anlegen, also von dem man immer spricht, der ist uns ganz, ganz wichtig. Also das ist ein entscheidender Faktor. Es gibt natürlich Dinge, wo wir sagen, das sind K.O.-Kriterium. Ja, also Kinderarbeit ist ein K.O.-Kriterium, genauso die Fluchtwege dürfen nicht verschlossen sein. Aber das ist selbst ja, also in gewisser Weise gesunder Menschenverstand, aber alles, was darüber hinausgeht, über diese absoluten K.O.-Kriterium, die die Betriebe natürlich auch wissen, da entwickeln wir uns mit den Betrieben weiter. Also auch unser Standard wird jährlich weiterentwickelt und die Firmen werden ja auch regelmäßig besucht und sehen ihren kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und dann wird dann immer gesagt, ja, ihr seid jetzt positiv zertifiziert, aber in diesen 40 Punkten könnt ihr noch besser werden. Und dann gehen wir beim nächsten Mal beim Audit hin und dann kann man sehr schön sehen, dass viele der Dinge auch wirklich umgesetzt wurden. Ja. Also es gibt auch während der Audits werden teilweise Verbesserungsmaßnahmen schon durchgeführt, wenn Fluchtwegsschilder fehlen oder sonstige. Das sind Dinge, die teilweise ganz rudimentär, wo es eigentlich am Verständnis fehlt, die schon während des Audits verbessert werden. Ja. Und das ist dann immer eine schöne Sache, wie man sieht, wie man gemeinsam so einen Betrieb auch weiterentwickeln kann.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass sozusagen auch jedes Jahr der Standard weiterentwickelt wird und eventuell auch angepasst und verändert wird. Was sind denn Gründe oder Anlässe zu sagen, okay, und jetzt müssen wir irgendwie nochmal was ändern? Also was sind da solche Momente, die sozusagen dann dafür sorgen, dass tatsächlich im Kriterienkatalog etwas angepasst wird?
Also das kann verschiedene Gründe haben. Generell ist es ja auch so, dass unser Konsens oder unser Werteverständnis für Nachhaltigkeit sich regelmäßig weiterentwickelt. Also wenn wir jetzt allein auf Deutschland oder Europa gucken, ist es so, vor 20 Jahren hat sich niemand für die Produktionsbedingungen in Bangladesch interessiert. Da haben wir selbst noch, stimmt nicht ganz, ja, aber ich sage einfach mal, das Wasser einfach so in den Fluss eingeleitet. Ne, und da haben wir jetzt in Europa natürlich einen gigantischen Schritt gemacht, sind weiter und da geht es jetzt darum, auch in den asiatischen Ländern nachzuziehen und diese Messlatte anzulegen. Also da tut sich in der gesellschaftlichen Wahrnehmung sowieso viel. Auch im wissenschaftlichen Diskurs gibt es da immer wieder Dinge, wo man sagt, das wird besser, da entwickelt man sich so weiter. Ja, genau.
Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen das Thema Korruption. Das ist was, was bei mir auch so auf dem persönlichen Zettel stand, weil man ja doch immer mal wieder hört, irgendwie in Ländern werden irgendwelche Kontrolleure geschmiert, bestochen, damit eben dann gesagt wird, sie bekommen das Siegel, obwohl sie es überhaupt nicht verdient haben, weil damit natürlich auch irgendwie Geld gemacht wird. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Sie setzen ausschließlich Ihre eigenen KontrolleurInnen ein, sozusagen, um die Betriebe zu zertifizieren. Welche, ich sag jetzt mal, ja, Qualitätssicherungsmechanismen gibt es denn sonst noch?
Also generell ist es natürlich nicht so, dass jeder beliebige Mitarbeiter so einen Audit durchführen kann, sondern das sind extra qualifizierte und geschulte Auditoren. Das heißt, es gibt ein eigenes Trainingsprogramm mit jährlichen Trainings, mit Präsenztrainings, mit Tests, die absolviert werden müssen. Man muss natürlich eine gewisse Qualifikation haben, um diese Dinge durchzuführen. Ja, also ich selbst bin jetzt kein Auditor, weil ich kein Textiler bin, sondern Wirtschaftsingenieur oder Wirtschaftschemiker. Und das sind so Dinge, ne? Also im besten Fall hat derjenige schon 20 Jahre als Färber gearbeitet, wenn er eine Färberei auditiert, weil der natürlich ein ganz anderes Grundverständnis für die Prozesse hat, die da jeweils vorherrschen und auch die Probleme besser kennt und genau weiß, wo er hingucken muss in gewisser Weise. Ja. Aber wir fahren dann ein intensivstes Trainingsprogramm und Qualifizierungsprogramm für unsere Auditoren. Und es ist in solchen Bereichen natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir da eine starke Community an Auditoren haben, die sich auch gegenseitig weiterhelfen und über Probleme diskutieren.
Wie läuft denn dann so ein Audit ab? Also die Personen gehen dann vor Ort. Was wird da alles kontrolliert und wie regelmäßig passiert das?
Also generell ist es so, dass erstmal die Länge von einem Audit, die hängt natürlich ganz maßgeblich von der Art und der Größe des Betriebes ab. Für eine Näherei mit 50 Mitarbeitern, da kann ein Audit in einem Tag erfolgen. Ja. Es gibt aber ja auch Betriebe mit 5.000 Leuten und wo dann 10.000 Chemikalien eingesetzt werden, wo wir auch das Chemikalienlager auf den Kopf stellen. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Da können es auch schon mal 10 Audit-Tage sein, ne, die man dann so eine Firma begutachtet. Oder das heißt, dann mit 2 Auditoren wären es dann 5 Tage, die man da zu zweit durch die Firma geht. Ja. Also solche Dimensionen gibt es da auch. Also das ist die eine Komponente und genau, ja, muss ich nochmal kurz überlegen, was eigentlich die Frage war.
Im Endeffekt war die Frage sozusagen, was alles kontrolliert wird. Also wie kann ich mir das vorstellen? Befragen die dann zum Beispiel nur die Firmenchefs oder was wird sich angeguckt? Welche Rolle spielen noch die Mitarbeiter? Und findet das eben auch angekündigt statt oder unangekündigt? Also wie kann ich mir das vorstellen, wie das dann einfach vor Ort abläuft? Weil man ist so weit weg davon einfach, ne? Also man kennt irgendwie hier in Deutschland fast niemanden, der irgendwie in sowas wie einer Textilfabrik arbeitet. Also man kann sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen, weil man einfach niemanden kennt, der diese Lebenswelt auch nur im Ansatz teilt oder die wenigsten von uns, wenn da jemanden kennen. Und deshalb finde ich es einfach interessant, nochmal sozusagen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kann ich mir das überhaupt vorstellen?
Ja, also da waren schon total viele wichtige oder entsprechend richtige Argumente in der Frage drin. Also es ist so, dass es erstmal natürlich ein Eröffnungsmeeting gibt mit auch der Geschäftsführung, weil es auch wichtig ist, dass die hinter diesen Themen dahinter steht. Und dann gibt es meistens, also es hängt immer von den einzelnen Produktionsbetrieben ab, wie die aufgebaut sind, aber erstmal einen sehr, sehr umfangreichen Fabrikrundgang, dass man alle Ecken kennt, dass man erstmal sozusagen weiß, was es überhaupt alles gibt. Es wird im Büro sehr viel gearbeitet, um sich die Dokumente nochmal vor Ort, die Warennachverfolgbarkeit und so weiter, gibt es ein Chemikalieninventar, sowas zu verifizieren, aber es ist natürlich auch so, dass zum Beispiel, ich sprach schon davon, das Chemikalienlager, dass sich die einzelnen Chemikalien angeschaut werden, ob die auch wirklich umweltverträglich sind und. Sowas haben wir zwar schon im Vorfeld gemacht, aber es wird natürlich verifiziert, ob alle Chemikalien, die in der Firma sind, auch wirklich angegeben wurden und den Anforderungen entsprechen. Ja, genauso. Man guckt sich die Abwasserkläranlage an, wenn es so ein sogenannter Direkteinleiter ist, also wenn es danach ins öffentliche Gewässer selbst eingeleitet wird, dass man guckt, kann das Volumen überhaupt stimmen? Ne? Es ist häufig so, dass die zwar eine Kläranlage haben, aber die gar nicht das Volumen an Wasser, was durchgepumpt wird, tragen kann. Dann ist es so, dass es werden Arbeiterinterviews durchgeführt. Deswegen ist es uns auch immer wichtig, dass wir mit Leuten vor Ort arbeiten, die auch die Landessprache sprechen. Also in Bangladesch wäre es jetzt ein bisschen unangebracht, wenn ein europäischer 60-jähriger Weißer kommt und die Arbeiterin interviewt, sondern es ist deutlich besser, wenn das jemand aus Bangladesch ist und auch eine Frau. Ja, also in dem Fall, wenn wir jetzt von den Näherinnen sprechen, das ist nun mal eigentlich fast ausschließlich weiblich und dann macht es total Sinn, dass da auch diese Arbeiterinterviews von weiblichen Auditoren durchgeführt werden. Ja, genau. Und dann sind es Dinge, wir lassen uns die Lohnzettel zeigen im jeweiligen Personalbüro, gucken, wie das ist und crosschecken das dann wiederum mit den Aussagen der Arbeiterinnen. Es wird jede Fluchtwegstür wird sicher, also es Klassiker, super gekennzeichnet, der Fluchtweg ist frei und dann wollen sie die Tür aufmachen und ist abgeschlossen. Es passiert auch in deutschen Betrieben, ist meistens unabsichtlich. Da muss man immer gucken, ob das eine Systematik ist oder nicht, aber das sind so klassische Dinge, wie gesagt, also sowas fällt auch während des Audits aus. Ja. Feuerlöscher, wie gut sind die gewartet? Gibt es überhaupt welche? Also das sind alles Dinge, die dann auch wirklich vor Ort im Audit erst auffallen.
Und wie ist so Ihr Gefühl? Sie sind jetzt natürlich nicht selber vor Ort in jedem Land und überprüfen da die Fabriken, aber man bekommt ja sicherlich trotzdem was mit. Haben Sie das Gefühl, dass die Betriebe, also dass sich da was verändert hat in den letzten Jahren? Ich persönlich habe immer so den Eindruck, dass jetzt gerade sich sehr viel tut, aber ich bewege mich natürlich auch in einer Bubble, sage ich mal. Ich habe jetzt nicht den Überblick über die gesamte Textilindustrie, sondern ich kriege vor allen Dingen so die KonsumentInnenseite mit und auch in einer eher bewusster lebenden Community, sage ich mal. Verändert sich da was? Also will wirklich auch ein Großteil der Betriebe irgendwie umstellen und setzt da, also legt einfach mehr Wert auf Fairness oder ist das meine etwas verquere Wahrnehmung, weil ich mich natürlich auch selbst in einer Bubble irgendwie bewege.
Ja, definitiv. Also es tut sich total viel. Ob die das wirklich wollen, weiß ich nicht, aber es ist Anforderung von, ne, also die meisten großen Textilbrands, die zum Beispiel sitzen ja sehr, sehr viele in Deutschland, die haben das als Anforderung und die einzelnen Produktionsbetriebe sehen schon, dass sie dadurch einen Mehrwert haben, wenn sie das erfüllen. Ob das jetzt in deren Wertesystem angekommen ist, weiß ich nicht so genau. Also ich habe dann als Beispiel, ich war letztes Jahr in Äthiopien auf einer längeren Reise, um da mir Betriebe anzugucken und mit denen da über mögliche Entwicklungsformen zu diskutieren. Äthiopien ist ja so der nächste Textil-Hotspot, kann man sagen, wo die textile Karawane hinzieht. Und Es sind super Betriebe gewesen im Sinne, weil alles von vorne neu gebaut wurde. Ja? Also die können ja auf der grünen Wiese anfangen und da die Chinesen, die Inder investieren da sehr, sehr viel, haben ja auch viel Erfahrung im Textilbereich und da werden halt super Fabriken mit neuesten Maschinen hochgezogen. Also da könnten wir sicher auch noch einiges von lernen. Ist es aber zum Beispiel so, da waren jetzt alle 50 Meter waren Feuerlöscher aufgestellt. Und ich sage, ja gut, kann man machen, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ist in Ordnung. Wenn du mal einen schönen, an der Seite in so einem schönen Haus quasi, sage ich mal, angebracht. Und dann haben sie extra noch davor eine Absperrung in die Erde eingelassen, damit auch ja nicht jemand was davor stellt. Damit man da immer rangehen kann. Das Doofe war nur, der Feuerlöscher war in einer Tür drin. Jetzt konnte man durch diese Absperrung, die davor gemacht war, die Tür nicht mehr aufmachen. Das heißt, man ist überhaupt nicht an den Feuerlöscher rangekommen. Die Konstruktion haben sie in einer Firma 400 Mal gefunden. Ja? Also total viele Feuerlöscher, super gemacht, die Idee war klasse. Aber es hat sich nie jemand Gedanken darüber gemacht, dass man gar nicht rankommt. Und daran merkt man, ja, die wollen unbedingt dieses Compliance-Thema, wollen sie haben. Also, aber wirklich verstanden, warum haben sie es teilweise eigentlich noch nicht. Und da muss man halt so ein bisschen ansetzen und auch sagen, also das Bewusstsein schaffen, warum es überhaupt nötig ist, diese Anforderungen zu erfüllen. Und das ist sicher noch ein langer Weg.
Aber darin sehen Sie auch so ein bisschen Ihre Aufgabe als Teil des Siegels sozusagen.
Genau, ne? Also sowas ist ja genau das, wo man sagt, ja, die Firma will eigentlich, hat es an der Stelle vielleicht noch nicht so ganz verinnerlicht, aber der Grundgedanke, viele Feuerlöscher aufzustellen, ist natürlich erstmal nicht verkehrt. Ja? Das ist jetzt aber auch vielleicht ein schlechtes Beispiel gewesen, also generell, um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Es ist so, dass man eine deutliche Veränderung sieht, dass immer mehr gewollt sind, da auch mitzuziehen oder dass auch vor allem werden sie dazu genötigt oder müssen das machen. Und der Anteil wächst, ja. Also Ziel muss es ja sein, dass es nichts Besonderes mehr ist, nachhaltig zu produzieren, sondern dass das Standard ist und es nichts Besonderes mehr ist, drüber zu reden. Und das muss, glaube ich, das jetzt das große Ziel sein, diesen Anstoß weiterzutragen und das in die große Masse zu treiben, in gewisser Weise, dass alle diese Dinge erfüllen.
Ich würde jetzt zum Abschluss gerne nochmal so ein bisschen auf das, was ich auch am Anfang bisschen hingedeutet habe, sozusagen zurückkommen, und zwar, dass es gibt einmal seriöse Siegel, wie das, was Sie jetzt zum Beispiel ausgeben, aber es gibt natürlich auch unseriöse Siegel, mit denen dann andere Anbieter versuchen, Geld zu machen, weil eben Nachhaltigkeit gerade irgendwie als Verkaufsargument zieht, weil sich gerade viele Leute darüber Gedanken machen, das Thema irgendwie auf der öffentlichen Agenda angekommen ist. Aber gerade so für kleinere Unternehmen oder so ist es ja auch schwierig, das irgendwie zu finanzieren teilweise. Also es kann sich nicht jeder von Anfang an ein seriöses Siegel leisten. Und deshalb finde ich immer so diese Frage sehr, sehr spannend. Wie viel Transparenz kann ich als Verbraucherin jetzt von einem Unternehmen erwarten? Was muss mir dieses Unternehmen offenlegen, sodass ich sozusagen sagen kann, okay, gut, da kann ich kaufen, auch wenn es vielleicht kein seriöses Siegel trägt. Weil dann ist natürlich, also wenn es ein Siegel gibt, ist die Frage leicht, weil dann weiß ich kann mich irgendwie darauf verlassen, wenn es ein seriöses Siegel ist, ja. Aber wenn es keins gibt und es gibt trotzdem Unternehmen, die natürlich super produzieren, die eben in kleinen Auflagen arbeiten, unter sehr, sehr fairen Bedingungen, wie viel Transparenz kann ich da erwarten, um das für mich als Verbraucherin zu verifizieren sozusagen? Ich frage mich das immer, weil natürlich will ein Unternehmen nicht alles von sich preisgeben, nicht vielleicht bis auf die letzte Unterlage sich in die Karten schauen lassen, aber was kann ich da erwarten?
Also ist eine schwierige Frage. Generell ist es in der Tat so, dass es vor allem im Textilbereich sehr, sehr viele Siegel gibt und das in gewisser Weise so ein Dschungel an Siegeln und schwer zu durchdringen ist, also auch für die Experten der Industrie, was jetzt eigentlich hinter dem jeweiligen Siegel steht. Das heißt, nur weil irgendwo ein Zertifikat drauf ist, kann man sich nicht sicher sein, was das eigentlich bedeutet. Die einen zielen nur auf Biobaumwolle, haben aber mit den Produktionsbedingungen nichts zu tun. Die nächsten ist das quasi einfach nur ein Brief, den irgendwelche Lieferanten unterschrieben haben. Also da gibt's verschiedenste Formen von, und es ist sehr, sehr schwer, das eigentlich zu durchblicken. Vor allem, also für mich ist es schon schwierig, obwohl ich mich tagtäglich damit beschäftige, wie soll das für den Endverbraucher eigentlich möglich sein? Ja. Da gibt's so ein paar Kriterien, also wo man darauf achten muss. Ich glaube, die kleinen Unternehmen, die gehen meistens dazu über, dass sie zum Beispiel Ökotex als Partner nehmen, weil sie einfach sagen, das ist ein verlässliches System, wo man sich drauf verlassen kann, dem man in gewisser Weise vertrauen kann. Große Unternehmen gehen ja mittlerweile häufig dazu über, ihr eigenes Nachhaltigkeitskonzept und ihr eigenes Zertifikat zu vergeben. Hat immer natürlich einen Geschmäckle, weil man sagen kann, wenn man sich selbst zertifiziert, wie viel ist das wirklich wert? Ja, ich glaube, da wird viel richtige Arbeit gemacht, aber es ist am Ende immer schon ein Unterschied, ob man sich das nochmal hat extern bestätigen lassen von jemand, der da mit seinem Namen für quasi einsteht, dass es auch den Anforderungen entspricht, oder ob man sich das selbst bescheinigt. Genau, und dann gibt es halt inhaltlich unter den Siegeln auch noch sehr, sehr viele Unterschiede, ob jetzt nur soziale Komponenten betrachtet werden, ob nur der Rohstoffeinsatz betrachtet wird, nur Umweltkomponenten, nur die Schadstoffprüfung, wie es beispielsweise beim Standard 100 ist. Also da gibt es schon sehr, sehr große Unterschiede, und es ist für den Endkonsumenten echt schwierig, das da durchzublicken. Das war ja auch, oder ist, die Ökotex hat ja auch da in gewisser Weise Pioniersarbeit geleistet, dass man sagt, mit diesem Made in Green bei Ökotex, das ist ein Standard, der sowohl die Transparenz der Lieferkette bietet, als auch Umweltverträglichkeit, Sozialverträglichkeit und der Schadstoffeinsatz, dass alle diese Komponenten mit einem Siegel erschlagen werden.
Aber was kann ich jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe vielleicht irgendwie ein kleines Label, was ich sowas nicht leisten kann, vor mir, was kann ich da, gibt es da irgendwelche Parameter, auf die ich achten kann, irgendwie so, dass ich entscheiden kann, kann ich das irgendwie halbwegs guten Gewissens kaufen oder nicht?
Ja klar, also besonders für kleine Unternehmen ist es immer extrem schwierig, weil diese Zertifizierungen natürlich alle auch Geld kosten. Liegt einfach daran, also eine Prüfung im Labor, das sind also hochtechnische Geräte, die auch irgendwie finanziert werden müssen. Also für kleine Unternehmen ist es sehr, sehr schwierig. Ich meine, wenn in Deutschland produziert wird, dann sind die Arbeitsbedingungen meistens nicht das große Thema, dass man sagt, also hier gibt es in Deutschland gibt es per Gesetz schon keine Kinderarbeit. Gibt es in den meisten anderen Ländern auch nicht, aber da kann man sich relativ sicher sein, dass das auch funktioniert. Also eine lokale Produktion ist natürlich immer schön zu sehen. Und der Chemikalieneinsatz, muss man sagen, mit der Größe des Betriebes wird es natürlich auch immer komplexer. Ich glaube aber, meistens gibt es gar keine so kleinen Färbereien. Und wenn man sagt, also das in einem Stil betreibt, wo man sich keine Zertifizierung leisten kann, dann ist auch die Frage auf den Einfluss der Umwelt fraglich. Aber sobald mit vielen Chemikalien hantiert wird, ist es eigentlich, muss man sich zwangsläufig zertifizieren lassen, um dem sicher zu sein, dass da auch nichts Negatives in der Umwelt freigesetzt wird.
Okay, alles klar. Vielen, vielen Dank für diese Einschätzung. Das wär's dann von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Alles klar. Vielen herzlichen Dank, Marisa.
Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Mach die Welt grüner. Bei der Umweltbank.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün.